Hat's gar, mich hat's erwischt, Grippewelle und so Schissel. Ich hab vorhin, hab ich, boah, fuck, ich kann nicht mal einen klaren Gedanken fassen. Ich hab, wie heißt das denn, so ein Dampfbad gemacht, wenn man sich so ein Handtuch auf den Kopf legt. Ich hab inhaliert, dann hab ich dabei gefühlt wie ein Dementor bei Harry Potter. Und ja, ich glaube, ihr hört schon alle an dieser Sprachnachricht, dass es nicht gut wäre, wenn wir morgen aufzeichnen. Deshalb überlasse ich dir jetzt für diese Woche die sogenannte Sprachbühne. Liebe Grüße aus der Schnupfenquarantäne.
Herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riedisser. Letzte Woche war ich mit Max in einer Fotoausstellung im Gropiusbau. Das ist ein großes Museum für Kunst und politische Ausstellungen hier in Berlin. Die Ausstellung läuft noch und heißt Masculinities – Liberation Through Photography. Darin werden Fotos ausgestellt, seit so ungefähr den 60er Jahren die meisten, die unter verschiedenen Kapiteln quasi zusammengefasst sind. Es geht um die Erschütterung des Archetyps. Das ist das erste Kapitel, in dem es um zum Beispiel Formen von Männlichkeit wie Cowboys und Soldaten geht. Es gibt ein Kapitel zu queerer Männlichkeit. Es gibt ein Kapitel, das die Rückeroberung des schwarzen Körpers heißt. Und auch ein Kapitel, was sich mit dem weiblichen Blick auf Männlichkeit beschäftigt. Viel Stoff also, um es zu besprechen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Er ist einer der Botschafter der UN Women He4She-Kampagne Deutschland, Fikri Anil Altintash. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, von welchen Männerbildern wir uns befreien können, was Homoerotik im Fußball bedeutet und was Rassismus mit all dem zu tun hat. So, ich bin jetzt verbunden per Zoom mit Fikri Anil Altintash, der Autor ist, Projektmanager, Botschafter bei der UN Women He for She Kampagne und unter meinen aktuellen Top 3 Instagram-Follow-Tipps. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Danke für die nette Einführung. Danke.
Ja, da Max krank ist, kann er mich nicht mit seinem Charme rausboxen, deswegen muss ich jetzt charmant sein. Du, Anil, hast ja auch schon einen Workshop gegeben zu der Ausstellung und wirst noch eine Führung geben im Dezember, glaube ich.
Genau.
Und deswegen dachten wir, du bist genau der richtige Gesprächspartner dafür. Die Ausstellung heißt ja Masculinities, Liberation Through Photography. Und meine erste Frage an dich ist, warum Liberation? Also wer wird hier wovon befreit?
Ja, da erstmal danke, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Frage und die Einführung. Also als ich mich mit der Ausstellung beschäftigt habe, bin ich auch über diesen Begriff Liberation gestoßen. Und ich glaube, ich war jetzt schon natürlich selber auch in der Ausstellung, auch im Vorfeld eben in den Workshops, die ich mitgestalten durfte mit Rebecca Rau und Efra gemeinsam, hat sich das Wort, glaube ich, ein bisschen mehr mit Leben gefüllt. Ich glaube, was Liberation für mich in dem Moment meint, heißt erstmal zu erkennen, wovon man sich eigentlich lösen sollte, nämlich von Verhaltensweisen, mit denen vor allem so hegemoniale Männlichkeit, also vor allem heterosexuelle weiße Männlichkeit verstanden wird, erfolgreiche Männlichkeit verstanden wird, sich davon so ein bisschen zu lösen. Also lösen heißt im Prinzip diese Norm, von der gesprochen wird, die mal überhaupt aufzuweichen und zu sagen, es gibt nicht nur diese eine Männlichkeit, nach der alle streben sollen, sondern es gibt verschiedene Männlichkeiten, die alle für sich eine Legitimität haben zu existieren. Und ich glaube, die Ausstellung gibt zumindest einen Blick darauf, natürlich erstmal so einen historischen Blick darauf, wie unterschiedlich eigentlich Männlichkeit ist, wie unterschiedlich sie auch in soziale, politische Rahmenbedingungen eingebettet ist und vor allem, wer wie über welche Männer redet, aus welchem politischen Kontext heraus. Und Liberation, und es letztendlich tut ihr das ja auch mit eurem Podcast, ich tue das mit meinem bescheidenen Social Media Account oder auch den Workshops, die ich gebe, nämlich überhaupt erstmal im ersten Schritt zu zeigen, was gibt es eigentlich für Männlichkeitsbilder und was machen die Männlichkeitsbilder, nach denen alle streben, eigentlich mit einem. Und da reden wir eben von toxischer Männlichkeit und da reden wir von vielen Dingen, über die wir uns auch unterhalten können. Aber genau, das mal als erster Anfang.
Sehr gerne. Da kommen wir, glaube ich, auf ganz viele Punkte nochmal zurück. Hast du denn konkret ein Bild oder eine Bilderstrecke im Kopf, die dir besonders, die dich da besonders beeindruckt hat?
Also ja, habe ich. Also ich glaube, was eine Ausstellung für mich erstmal sehr bedeutsam war, war zu schauen, aus wie vielen Aspekten überhaupt Männlichkeit betrachtet werden kann, weil wir natürlich mit gewissen Bildern auch aufgewachsen sind und darin keine Normabweichung oder irgendwas Besonderes sehen, zum Beispiel Männer in Uniform zum Beispiel. Und überhaupt das erstmal kritisch zu beleuchten und dann darüber eben über toxische Männlichkeit zu reden, über Männerbünde zu reden, über Sexismus zu reden, über Reproduktion von Privilegien zu reden. Ich glaube, diese Form von Überbilder, dann auch so einen theoretischen Input zu bekommen, fand ich erstmal spannend. Ich glaube, für mich war, weil mein Blick auf Männlichkeit ja immer auch der Blick auf marginalisierte Männlichkeiten, also nicht weiße Männlichkeiten sind, Männlichkeiten, die im öffentlichen und medialen Diskurs rassifiziert sind. Von daher, da gibt es zum Beispiel die Strecke, wo, ich glaube, das sind Afghan oder libanesische Bodybuilder, die im Prinzip so ein, wie nennt man das denn? Gewicht im Prinzip hochheben und so die Frage, ne, wer guckt da durch welches Blick und durch welchen Blick und wie werden da zum Beispiel orientalisierende Blicke dekonstruiert, finde ich. Das fand ich zum Beispiel wichtig. Ich fand vor allem auch dann auch den großen Abschnitt zu schwarzen Maskulinitäten extrem wichtig, weil sie ja natürlich auch eine starke Form von nicht nur Fetischisierung erfahren, sondern auch ein Objekt von politischen Auseinandersetzungen sind und tief eingebettet sind in US-amerikanische Geschichte. Ich für meinen Teil fand besonders, boah, es gibt extrem viele. Ich glaube, für mich war, glaube ich, so der erste Teil am interessantesten, wo es auch darum ging, was sind so Archetypen von Männlichkeit? Also also Uniform ist ja eine Sache, aber es geht um Football, es geht um so Cowboys, also die Konstruktion von dieser Hypermaskulinität, die da oft mit verstanden wird, weil gerade in dieser sehr starken Form von Hypermaskulinität ist oft auch eine gewisse Fragilität verbunden. Und ich finde, da diese Ambivalenzen zu erkennen durch wirklich extrem gute Fotografien ist wichtig. Aber natürlich geht es mir auch um die Frage, so was hat eigentlich Klasse mit Männlichkeit zu tun? Wie wird sie, ne, wie konstruieren sich quasi diese Hierarchien von Männlichkeiten? Und ich glaube, die Ausstellung gibt da auf jeden Fall, also wir könnten über die Ausstellung lange sprechen, weil man merkt einfach, wie stark Männlichkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, vom Zeitgeist beeinflusst sind und immer wieder neu justiert werden. Jetzt habe ich deine Frage so ein bisschen zu elaboriert beantwortet. Ich hoffe, du entschuldigst mich das, aber genau, das war so mein erster Blick auf die Ausstellung,
ja. Ja, das gleiche Gefühl, mit dem gleichen Gefühl sind wir auch rausgegangen, dass es eigentlich Stoff für 10 Folgen wäre ungefähr, weil das wirklich extrem gut auch so ins Detail geht bei vielen Sachen, weil die Fotos so toll sind, genau wie du sagst. Und ja, mir ist es auch aufgefallen, dass eben die Stereotypen, die am Anfang da thematisiert werden, dass es natürlich auch immer sehr stark weiße Stereotypen sind. Also der Cowboy zum Beispiel ist ja immer auch verbunden mit so einer weißen Eroberungsgeste irgendwie von Land, dass man jetzt zivilisiert macht, ganz egal, ob da vorher schon jemand war oder nicht. Also so, das hängt ja auch immer so alles miteinander zusammen, auch soldatische Männlichkeit, auch diese klassische Bodybuilder-Männlichkeit, die man am Anfang der Ausstellung sieht, wo man zum Beispiel so diese ganz bekannten Fotografien von Arnold Schwarzenegger sieht, wie er so völlig hypermaskulin, übertrainiert ist. Er heißt Robert Mapplethorpe, der Fotograf. Und da fand ich die Ausstellung auch sehr beeindruckend, weil dann zwischen diesen zwei Arnold Schwarzenegger Fotografien hing dann eben ein Bild von einer weiblichen Bodybuilderin in einer ähnlichen Pose. Und gegenüber im Raum hing ein Projekt von einem transmännlichen Künstler, der körperliche Veränderungen durch den Trainingsprozess thematisiert hat. Und das fand ich eben sehr beeindruckend, dass es so alles so direkt gebrochen wird.
und dann auch nochmal auf eins größer, dass diese weißen Stereotypen am Anfang dann gebrochen werden durch eben rassifizierte Formen von Männlichkeit, wie du sagst. Die Ausstellung fängt ja so an mit den 60er, 70ern und einige Dinge fühlen sich inzwischen sehr überholt an. Gibt es denn heute noch Bilder von Männlichkeit, die du siehst, bei denen du dir wünschen würdest, dass sie bald überholt sind?
Wow.
Das ist eine große Frage, also, dachte ich mir.
Das ist eine große Frage. Ich überlege gerade auch. Ich glaube, ich muss ja erstmal für mich erstmal eingestehen, dass ich in meiner Sozialisation und dem Erkennen von meiner Männlichkeit auch ein Kind dessen bin, wie ich in den 90er Jahren quasi als kleiner Junge aufgewachsen bin und welche Form auch natürlich durch die Technologisierung des Alltags, auch durch die Popkultur, auch gewisse Formen von Männlichkeit auch in meine Männlichkeitsvorstellungen eingeflossen sind. Also vor allem über die Musik, US-amerikanische Musik. Also was auf jeden Fall, glaube ich, für mich in meiner Sozialisation eine Rolle gespielt hat, dass über Sport extreme Formen von Männlichkeit transportiert werden. Ich würde mir wünschen, glaube ich, dass es eine ehrlichere Auseinandersetzung damit gibt, welchen Einfluss der Sport auf oder gesellschaftliche Wirkung Sport und die Männlichkeitsbilder, die damit verbunden werden, also die Rollenerwartungen, die damit verbunden werden.
Welche Art
nicht
von
nur
Sport?
Zum Beispiel Fußball. Ich glaube, Fußball ist für mich jetzt gerade so in Deutschland, glaube ich, einer der wichtigsten, weil ich hatte das jetzt auch in einem Artikel geschrieben. Ich finde, beim Fußball zeigt sich, und es ist ja, da gibt es ja auch die Verbindung zu den Bildern mit den Jungs, die jetzt zum Beispiel Football spielen und sich eigentlich in ihrer Football-Klamotten eigentlich sehr männlich oder nach diesem gesellschaftlichen Blick männlich darstellen, aber man ihnen nach so einem erfolgreichen Spiel auch eine gewisse Fragilität, eine Schwäche anzeigt, aber die trotzdem durch quasi dieses Kostüm, diese Performance von Männlichkeit ja nicht angesehen werden soll. Und die Art und Weise, wie diese Fotografien entstanden sind, machen gerade das total deutlich. Ich finde zum Beispiel gerade im Fußball, wo zum Beispiel auch so Homosexualität immer noch tabu ist, immer noch zwar von staatlicher Seite und auch vom DFB zum Beispiel viele ach so tolle Diversity-Programme es gibt, aber es ist immer noch ein großes Problem. Ich finde, es sollte viel mehr darüber gesprochen werden, wie stark toxische Männlichkeitsbilder durch die Art und Weise, wie über Fußball geredet wird, wie stark auch der Fokus auf Männerfußball gelegt wird, wie stark da so Sachen wie, okay, wir grölen gemeinsam, wir faulen uns, wir zeigen Kampfgeist. Also es sind ja sehr, sehr martialische Begriffe, die teilweise auch in der Sprache über Fußball gefunden werden. Aber gleichzeitig müssen wir uns ja auch zum Beispiel überlegen, also die Ambivalenz von Fußball, nämlich Männer sind, gehen natürlich selbstverständlich danach duschen. Männer umarmen sich, geben sich die ganze Zeit Küsse. Es gibt ja diverse auch Studien dazu, dass Fußball einer der Sportarten ist, wo sich Männer am meisten umarmen und küssen. So nach so einem Torerfolg zum Beispiel. Und warum wird darüber nicht gesprochen? Wieso wird diese Ambivalenz nicht besprochen? Ich glaube, beim Fußball werden immer sehr viele Dinge unter den Teppich gekehrt, die eigentlich viele Männer vielleicht, glaube ich, auch als selbstverständlich wahrnehmen. Aber außerhalb des Sportplatzes wird eben gerade dieser Form von Zuneigung, Empathie, diesem Zuhören und auch dieser Kommunikation, von der auf dem Fußballplatz immer gesprochen wird, von wegen, man muss da miteinander reden, weil es wichtig ist. Warum wird das nicht außerhalb des Fußballplatzes zum Beispiel getragen? Ich finde, Sport bietet eine Möglichkeit, all die viele Facetten, die ich mir wünschen würde, dass sie auch in dem, was wir als eine gesellschaftliche gelebte und über verschiedene Querschnittsmännlichkeit sehen, dass diese Form von Vorstellungen und Erwartungshaltung auch Einklang nehmen, nämlich dass wir empathisch sind, nämlich dass wir Berührungen unter Männern, die nicht sexuell oder romantisch sind, trotzdem zulassen, weil es gibt Studien, die zeigen, dass es extrem wichtig ist, dass vor allem heterosexuelle Männer unter sich diese Form von Berührung zulassen, damit sie miteinander reden, damit sie Emotionen miteinander, füreinander auch zulassen, damit diese ganze emotionale Care-Arbeit nicht bei den PartnerInnen meistens landet, ne? Stichwort so emotional Care und auch Care-Arbeit im Generellen. Ich finde, also genau, wo wollen wir anfangen? Wir müssten da von Männerbünden reden, wir müssten von wie sich zum Beispiel auch das Patriarchat, das ist ja auch einer der großen Begriffe, die auch in der Ausstellung eine Rolle spielen, wie das Patriarchat als Struktur, aber auch als eine gewisse Ideologie unter Männern sehr stark unhinterfragt einfach weiterhin Bestand hat. Nämlich, dass zum Beispiel man unbewusst, wenn es darum geht, dass zum Beispiel ein Mann irgendwas gemacht hat, der hat sexualisierte Gewalt angewandt hat oder sowas, dass oftmals dann Männer sich untereinander sagen, so, ach, das kann doch nicht so schlimm gewesen sein, vielleicht übertreibst du. Also es wird dann immer so eine, gewissermaßen in Schutz genommen. Und dieses ganze Miteinander schützen und vor Sexismus immer schützen, ich finde, das fängt bei so vielen kleinen Dingen an, wie über Männlichkeit gesprochen wird, wie Männlichkeit reproduziert wird, wie immer noch der Fokus auch in der Berichterstattung vor allem über Männer geht. Und da müssen wir natürlich über Medienbilder reden, wir müssen aber auch über gendersensible, da habt ihr, glaube ich, auch eine Folge gehabt zu gendersensiblem Marketing, also ja. Wie durch die Art und Weise, auch ein großes, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfange.
Okay, aber dann lass uns gerne nochmal beim Fußball bleiben, weil also wir hatten ja auch in der letzten Folge, in unserer letzten Folge ging es auch um diese Kampagne vom FC Schalke, wo dann irgendwie queere Fans thematisiert wurden. Und da hatte ich immer den Eindruck, dass genau was du beschreibst, also diese Zuneigung, dass man später zusammen duschen geht und so, dass es gibt auch in der Ausstellung ein Bild, wie ich glaube sogar so ein American Football Team nach dem Spiel zusammen badet und so. Also dass gerade diese Nähe eigentlich die Homophobie noch verstärkt, weil man sich ja sonst dem, wenn man das nicht völlig übertrieben ablehnt, dem Verdacht aussetzen könnte, man könnte wohl irgendwie schwul sein oder so.
Ich glaube, absolut. Ich glaube, also wird ja einerseits selbst in dem Raum so eine Hypermaskulinität auch performt, nämlich so, wer hat zum Beispiel den besten Körper oder geht es auch oftmals um Penisgrößen und wer hat den größten und etc. und all diese Dinge. Aber ich finde auch, wieso, also beim Fußball finde ich zum Beispiel, gibt es auch eine Form von Homoerotik, die da eigentlich stattfindet. So. Also das wird ja nicht nur jetzt auf dem Feld, aber gerade auch bei den Duschen, aber auch gerade dieser Form von, wie Männer sich umarmen danach, wie Männer sich dann irgendwie auch küssen und all diese Dinge, die abgelehnt werden. Aber ich finde, der Fußball gibt quasi oder ist sehr gut darin, diese Räume, die eigentlich voll von Ambivalenzen sind, trotzdem diesen Deckel von Fußball und das muss alles dazugehören. Aber es muss auch in einer gewissen Weise performt werden, weil wenn es nicht passiert, dann gibt es eben aus dieser Perspektive der heteronormativen Gesellschaft den Vorwurf, das könnte ja irgendwie homosexuell sein, was ja absolut bescheuert und total, total fehl am Platz ist. Aber ich finde gerade diese Bilder finde ich extrem spannend, weil viele Leute, glaube ich, können sich damit auch sehr gut identifizieren, weil oftmals über diese Form von Intimität und dieser, man ist zum Beispiel nackt mit Männern in einem Raum und man duscht für eine lange Zeit, darüber oft nicht so wirklich nachgedacht wird, was es eigentlich einem macht und was einem vielleicht auch nicht an einem macht. Also wie selbstverständlich das eigentlich ist, aber dann diese Selbstverständlichkeit auch nie hinterfragt wird, was Männlichkeitsbildern macht. Und ich finde es da auf jeden Fall spannend, aber ja.
Also das fand ich auch in einem Artikel, der, glaube ich, zuerst im Missy Magazin und dann im Freitag erschienen ist, hast du auch darüber geschrieben, dass eben viele toxisch-männliche Verhaltensweisen daraus entstehen, dass aus der Befürchtung, dass man eben irgendwie diese ganzen Schimpfwörter abkriegt, Schwuchtel und so weiter. Also da ist dann irgendwie so diese ganze Nicht-Heteromännlichkeit auch eine sehr große Bedrohung auf eine Art für die eigene Männlichkeit. Jetzt hängen ja aber auch eben viele Bilder, also viele von den Beschreibungstexten neben den Bildern sagen auch, die seien homoerotisch, auch wenn ich dann teilweise dachte, naja, vielleicht, also warum sind die zwingend homoerotisch, nur weil Männer erotisch dargestellt werden. Aber jedenfalls hängen jetzt als homoerotisch titulierte Bilder in einer Ausstellung, die eben Liberations heißt. Und das fand ich spannend, dass es eben, dass man solche Formen von männlicher Zuneigung oder von Nicht-Heterosexualität eben sowohl als Bedrohung als auch als Befreiung lesen kann.
Absolut. Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, auch selbst da gibt es so eine gewisse, zumindest in der Darstellung, wie du sagst, in der Beschreibung, auch eine gewisse Binarität von, also es gibt ja nicht nur die homosexuelle Männlichkeit oder die heterosexuelle Männlichkeit und da gibt es extrem viel dazwischen, wie du schon sagst. Ich glaube, damit kann das quasi erreicht werden. Ich glaube nur, dass es da oft auch damit gespielt wird, weil natürlich diese, gerade unter heterosexuellen Männern, wie du schon sagst, diese Vorwürfe oder diese Sprüche extrem viel Gegenreaktionen auslösen erstmal. Oftmals wird ja dann total vergessen, so oder nicht vergessen, aber es wird dann gesagt, so okay, ich bin jetzt ein Hetero-Typ und da gibt's einen homosexuellen Freund oder keine anderen Person und die wird ja noch nicht mal abgewertet, die wird ja komplett dehumanisiert teilweise, weil sie dann nicht in diese Form von überhaupt Männlichkeit gesehen wird. Und ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwie darüber einig werden, das sind auch Männer, so die das sind auch Cis-Männer, die teilweise auch eine sehr hypermaskuline Art performen oder auch nicht performen. Aber ich finde, überhaupt da erstmal auch diesen Blickwinkel zu schärfen, zu sagen, hey, nur weil die so und so sind, heißt das nicht, dass sie irgendwie keine Männer sind. Sie sind trotzdem Männer. Und das ist eine Sache, das muss man erstmal festmachen und erkennen. Und überhaupt den Leuten erstmal klar machen, weil ich glaube, auch wenn es, und ich möchte da auch gar nicht, ich bin dann nicht so sprechbar, weil ich nicht, also weil ich mich als cis-hetero definiere, aber ich habe irgendwie selber auch diese Sprüche oft gehört und ich werde damit selber konfrontiert zumindest. Und ich finde es immer schwierig, wie stark so das Bild von Männlichkeit in den Köpfen ist und wie schnell man dann dabei ist, alles, was nicht eben einer weißen, cis, heteronormativen Vorstellung entspricht, abzuwerten. Und diese Abwertung geschieht eben nicht nur durch Sprüche, sondern aber auch durch eben, was ist überhaupt in den Medien sichtbar? Was wird oftmals dann erstmal fetischisiert? Was wird exotisiert? Und was wird als Norm dargestellt? Und da reden wir halt von, ne, den Wirkmechanismen des Heteropatriarchats so. Und das finde ich schwierig. Und deshalb finde ich gerade diese Ausstellung extrem eine gute Möglichkeit, Entschuldigung, darüber zu reden, okay, da wird nur über Maskulinitäten geredet. Das heißt, man wird erstmal mit diesem Selbstverständnis konfrontiert, das sind alles Masculinities, das sind alles Männlichkeiten, ob du es willst oder nicht. Weil du definierst nicht, ob die sich als männlich definieren. Die definieren sich auch als männlich, aber nur anders. Und das ist vollkommen okay. Und die stehen alle nebeneinander. Und ich glaube, diese Erkenntnis und dieses Selbstverständnis überhaupt reifen zu lassen, da kann so eine die Ausstellung auf jeden Fall einen Beitrag zu leisten. Aber klar müssen wir uns darüber auch unterhalten, dass Gropiusbau natürlich jetzt nicht extrem inklusiv ist, nicht extrem an den Bedürfnissen von überhaupt den Leuten, die wir vielleicht erreichen wollen, angelehnt ist. Es kann auch nicht immer der Anspruch sein. Aber ich finde zumindest, dass der Anspruch da ist, eben die extrem vielen Facetten von Männlichkeit überhaupt darzustellen. Und zumindest für mich gab es auf jeden Fall gewisse Bilder, gewisse Fotografien, mit denen ich mich identifizieren konnte und auch mit denen der Absicht identifizieren konnte. Und das ist erstmal, glaube ich, wichtig, wenn wir auch von so wegkommen wollen, von so einem Fokus auf Weißsein in solchen Kontexten. Also von daher, ja.
Also sehr gut, ich mache hier mal eben einen Haken dran an die eine Frage, die ich noch stellen wollte, weil ein Freund von mir, bevor ich in die Ausstellung gegangen bin, meinte, na toll, ein ganzes Museum voller Männer, das bringt uns richtig voran. Und das hast du ja genau beantwortet, dass es eben so diese vielen Facetten von Männlichkeit gibt, die dann eben das Bild auch ausweiten. Und was du sagst, dass diese mit den extrem heteronormativ geprägten und weiß geprägten Männlichkeiten, also um die Perspektive zu ergänzen, das ist innerhalb der schwulen Szene auch ein sehr, sehr großes Problem, dass also von solchen Dingen wie Abwertung, wenn jemand nicht hetero genug wirkt, bis eben auch zu offenem Rassismus auf allen möglichen Plattformen, allen möglichen Ebenen, ist es genau, was du beschreibst, eben dann auch innerhalb von nicht-hetero-Kontexten wird es extrem reproduziert und auch eben so hypermaskuline Körperbilder fast sogar nochmal wie in so einem Druckkochtopf nochmal stärker als unter hetero-Männern, weil deren Maskulinität ja weniger fragil ist.
Und ich glaube, das ist total gut, dass du das sagst. Ich glaube, Raven Connell, die auch die australische Wissenschaftlerin, die auch diesen Begriff von zum Beispiel hegemonialer Männlichkeit geprägt hat oder auch den marginalisierten Männlichkeiten oder Komplizenhafter, also diesen Formen, die auch in der Ausstellung dargestellt werden, spricht da gerade von so der sogenannten patriarchalen Dividende. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel marginalisiert männlich bin und ich nicht die gleiche Repräsentation habe, rassifiziert werde, fetischisiert werde, etc. Und du hast wahrscheinlich auch eben auf Grindr verwiesen, da wo es extrem großes Problem gibt. Ich finde da aber gerade auch zum Beispiel wichtig, also abgesehen davon zu sagen, okay, es gibt diese verschiedene Männlichkeiten, die haben verschiedenen Formen von Diskriminierung ausgesetzt, aber alle diejenigen, die sich als Cis-Männer bezeichnen, profitieren dennoch davon, dass sie Männer sind. Und ich glaube, selbst das muss immer wieder reflektiert werden und anerkannt werden. Deshalb fand ich auch zum Beispiel diesen Blick von Frauen auf Männer. Da gab es ja gegen Ende diese Form, es wurden Frauen gefragt, wie sich ihren idealen Mann vorstellen. Und dann hat sich eine Person dann quasi nach diesen Vorstellungen verkleidet. das fand ich total auch interessant, weil oftmals wird ja immer so, oder zumindest aus so einer, aus meiner heterosexuellen Perspektive, alle Frauen wollen muskulösen, über 1,80, whatever, diese ganzen Vorstellungen, die man so denkt. Und dann hat man quasi in diesem letzten Aspekt gesehen, so, aber okay, eigentlich ist es nicht so, weil es gibt verschiedene Formen, wie ideale Männer dargestellt werden. Und wenn das ein bisschen mehr auch ins Gedächtnis rufen würde, also Männer viel mehr als ihr Selbstverständnis formulieren würden, von wegen, ey, ich bin mir auch genug, ich muss nicht irgendwas entsprechen. Und es gibt bestimmt jemanden, der mich cool findet. Und wenn nicht, dann ist es kein Problem. Sehr, sehr spannend. Aber ich glaube auch schon, all diese Aspekte mit, selbst Männer müssen trotzdem sehen, dass sie Männer sind und dass sie, wenn sie zum Beispiel über diese Dinge sprechen, eben auch immer in so einer pro-feministischen Haltung eben an diese feministischen Kämpfe andocken. Das machen wir, das versuchen. Das ist aber schwierig, weil mir wurde manchmal so die Frage gestellt, ob ich jeden Tag versuche, irgendwie ein kritischer Mann zu sein. Ich glaube, das kann ich gar nicht, weil so die Wirkmacht, und so wie ich das wahrnehme, so die Wirkmacht des Patriarchats und die Wirkmacht von, ich bin als Cis-Mann, als heterosexueller Cis-Mann, in diesem System so dermaßen privilegiert, es ist so einfach, wieder in diese Privilegien und diese Bequemlichkeit zu fallen. Von wegen, einmal habe ich Kehrarbeit gemacht und am nächsten Tag denke ich mir so, Und dann merke ich halt so, okay, da fängt mich das System auf. Und das war der, und mit dem Blick bin ich quasi auch in diese Bilder reingegangen, dachte mir so, krass, was wird da eigentlich dargestellt und wie nehme ich das gerade wahr und was macht das eigentlich gerade mit mir? Weil es ist ein Schritt, selbst zu erkennen, welchem Männlichkeitsbild man folgt oder welche Männlichkeitsbilder für einen wichtig sind, aber dann zu sagen, okay, wie stehe ich in Beziehung zu meiner Gesellschaft, zu dem, mit wem, mit der Person, den ich lebe, also allen Flint-Personen. Und deshalb, genau, war die Ausstellung auch, glaube ich, schon auch sehr viel Stoff, sehr viel Impuls und sehr viel. Ich muss mal nach Hause und muss, glaube ich, erstmal einen Sekt trinken oder einen Aperol Spritz, um darüber zu reden. Und das jetzt nach ein paar Wochen wieder darüber zu reden und zu merken, wie komplex es eigentlich ist. Aber diese Komplexität, wenn wir von Männlichkeiten reden, ist im Alltag eigentlich, also außer man ist jetzt in Berlin vielleicht oder so, aber jetzt woanders nicht unbedingt präsent. Und deshalb, genau, finde ich es gerade schön, dass alles wieder hochkommt und ich mit dir darüber rede.
Ja, es ist echt, mir fallen auch immer wieder dann mal noch so Dinge ein. Falls unsere HörerInnen googeln wollen, der Künstler, den du erwähnt hast, mit den Formbildern heißt, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Hans Eichelboom, hat so Frauen auf sein Porträt malen lassen, wie sie ihn gerne hätten. Und dann hat er sich so verkleidet. Das fand ich auch sehr beeindruckend, weil ja eben davor häufig auch der eben sehr männliche Blick auf Männer auch in der Ausstellung zu sehen war. Und genau, das ist eine wichtige Ergänzung. So, du hast auch schon wieder einige Anknüpfungspunkte, die ich auf meinem Zettel habe, angesprochen. Und vielleicht machen wir damit weiter. Also du schreibst ja in vielen Artikeln sehr, sehr offen darüber, dass das für dich auch irgendwie so ein Erkenntnisprozess war, bis du dann eben, wie du sagst, der dauert natürlich auch immer noch an. Also auch bei mir absolut immer noch. Aber du schreibst eben sehr offen darüber, dass es erstmal eine Weile gebraucht hat, bis du zum Feminist Ally geworden bist. Kannst du noch sagen, was das ausgelöst hat, diesen Prozess?
Ja, gerne. Da muss ich auch ganz ehrlich sein und das will ich auch ehrlich sein. Es gab zwei Situationen, wo ich glaube ich, Grenzen überschritten habe, die für andere, die für mich eine Selbstverständlichkeit waren. Und ich in dem Anschluss sehr ehrliche und sehr harte, konfrontative Gespräche mit guten Freundinnen geführt habe, die mich quasi auf mein Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben. Und das hat bei mir extrem viel ausgelöst. Das war wirklich so, wie man es vorstellt, ich muss mit dir reden. Wir haben uns irgendwo getroffen und dann wurde all diese Dinge mir angetragen und mir gesagt. Und es war auch, glaube ich, zum allerersten Mal so dann auch der Moment zu sagen, so nicht, nee, das ist nicht so, das sehe ich nicht so, nein, ist gelogen, sondern mehr so, ich habe mal zugehört. Und ich glaube, selbst das war für mich erstmal so eine krasse, leider eine krasse Erkenntnis zu sagen, so, wann habe ich mal richtig zugehört und wann habe ich auch mal gemerkt, wie gut es auch sein kann und wie wichtig es ist, Schwächen auf einer ganz, 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 ganz einfachen Ebene Schwächen anzuerkennen, zu sagen, so, ich kann nicht immer überall 100% sein und gleichzeitig auch Fehler zuzugeben und Fehler einzugestehen und dann auch die Konsequenzen dazu zu ziehen. Und ich glaube, wie du schon sagtest, ist es bei mir immer noch ein extremer Prozess, aber mit jedem Mal, wo ich dann diese Gespräche dann für mich aufgeschrieben habe oder das, was aus den Gesprächen heraus entstanden ist, das hat mir immer wieder so 1-2% mehr gegeben, zu sagen, okay, krass, jetzt habe ich alles aufgeschrieben, so, ich habe über alles mein ganzes Leben gespielt. Mir kann im Prinzip keiner was, aber es ist immer wieder auch eine starke Aufforderung an mich, mich immer wieder auch daran zu messen. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Aber zumindest diese Impulse nicht nur nach außen zu geben, sondern auch für mich zu geben, sondern Arnold, hör mal zu, es geht nicht nur um Berührung, es geht nicht nur um, keine Ahnung, mein Vater und sein Männlichkeitsbild, es muss um Care-Arbeit gehen, es muss um Equal Pay, es muss um wie viele tausend Sachen geben, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, weil ich es nicht musste. Ja. Und das ist genau der Prozess, der anfängt, nämlich zu sagen, wenn man sich wirklich vielleicht auch ändern will, dann muss man natürlich irgendwo hingehen, das klingt cheesy, aber wo es wehtut und das Wehtun zuzulassen, auch das kostet erstmal Kraft, aber ich merke bei jedem Mal, wie wohler ich mich in meiner Entität fühle, aber wie ich mich immer wieder rückbesinnen muss, okay, ein Tag was geschrieben heißt nicht, dass du jetzt das Patriarchat besiegt hast, ungefähr, sondern das heißt einfach nur, dass du Impulse gegeben hast und mehr nicht. Und daran musst du dich messen. Von daher, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gefragt hast.
Die Frage war, was der Erkenntnisprozess war, der Anfang genau. Von diesem Erkenntnisprozess. Ich habe tatsächlich auch, ich habe gerade nochmal dran gedacht, dass ich schon viele Diskussionen hatte, weil man ja auch so sehr grundlegend so die Positionen anerkennen muss, in der man sich als Cis-Mann befindet, dass man dann eben häufig so diese, es gibt ja so eine sehr männliche Reaktion, dann zu sagen, jetzt habe ich hier ein Problem erkannt, dass zum Beispiel, dass ich in der Runde saß mit Freundinnen und plötzlich haben alle erzählt, dass natürlich ihnen schon Männer nach Hause gefolgt sind, wenn es dunkel war auf der Straße und dann meinten so, nein, ich komme jetzt mit dir nach oben und so, also solche sehr einschneidenden Erlebnisse, die ich natürlich so nicht hatte, dass man dann irgendwie erstmal mit so einem, mit dem Glauben da reingeht, dass man jetzt durch irgendwie, dass man da jetzt wütend sein kann und irgendwie Sachen ändern und Leuten helfen, dann hat man das erledigt und das stimmt natürlich, also genau wie du sagst, das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich nur wieder ein Ausdruck von dem Privileg, dass man dann eben glaubt, man könnte jetzt das einfach lösen und einfach jetzt mit der ganzen männlichen Power, die man hat, da reingehen und dann ist das alles beendet.
Absolut. Und ich ertappe mich genau darin auch immer dann auch in der Form von selbst, wenn ich an mir selber arbeiten will als Mann, genau, wie du schon sagst, ertappe ich mich dabei auch so einen männlichen Pragmatismus, der als männlich definiert wird oder so Pragmatismus und so, ich habe ein Problem erkannt und dann gibt es die Lösung und dann gibt es das Ziel. Da erkenne ich mich auch, aber ich glaube, the beauty of the process ist für mich immer wieder mit mir selber, aber auch mit guten Freunden eben das Gespräch zu suchen, denn wie komme ich eigentlich dazu? Nicht, dass ich vielleicht denke, okay, das ist passiert, jetzt müsste ich halt einfach nur einen Stecker ziehen und dann geht's, sondern es ist ja mehr dieses darüber reden und darüber sich austauschen und im Austausch gegenseitig so eine Sensibilisierung dafür zu gewinnen über diese Themen. Und das findet bei mir langsam aber sicher in einem stärkeren Maße statt. Und das gibt mir mehr die Kraft, weniger so, weil ich weiß ja ungefähr, wer ich dann so sein will, so in 15 Jahren ungefähr, aber das geht ja nicht. Es muss ja immer wieder auch so ein starkes soziales Netzwerk vielleicht auch stehen, weil alleine passiert das nicht unbedingt. Man muss irgendwie in einem Kontext sein, der einem entweder auf die Finger schaut, das ist aber dann die Aufgabe idealerweise von Männern, die das untereinander machen und sich untereinander quasi zum Beispiel auf Sexismus aufmachen, aber auch auf so Dinge, die man denkt, man hätte sie vielleicht schon abgelegt, sowas wie Manspreading jetzt in der Öffentlichkeit zum Beispiel, aber auch diese subtilen Formen von irgendwie Gassen oder whatever, weil wenn es andere Männer machen, dann macht man es automatisch auch, weil man denkt, okay, in dem Raum muss man sich so bewegen und das ist gerade ein Problem und ich finde, gerade zu herauszufinden, wie man diesen Prozess auch angeht, das ist ein sehr individueller, aber es muss auf jeden Fall auch einer sein, in dem allen Nichtmännern zugehört wird, so eben was für Probleme aus dieser gelebten Männlichkeit heraus entstehen, aber gleichzeitig müssen Männer auch untereinander, ohne dass ihnen irgendwie vor allem PartnerInnen irgendwie sagen, das macht mal das und das, sich ändern, weil sonst reproduziert man im Prinzip das gleiche System und das genau wollen wir ja nicht.
Ja, und dann ist mir jetzt auch, als ich deine Artikel nochmal alle in einer Reihe quasi gelesen habe, die ich so im Internet gesehen habe, ist mir auch eben nochmal sehr bewusst geworden, dass es auch immer dann nochmal neue Überschneidungen mit anderen Problemfeldern gibt. Also ich fand zum Beispiel in Artikel in der Taz, den du geschrieben hast, der heißt Der Pascha in mir, den fand ich sehr beeindruckend, weil du da so sowohl irgendwie kritisch mit so den Rollen umgehst aus deiner Sozialisation, wie wir es ja auch schon angeschnitten haben vor kurz, aber eben dann auch darauf eingehst, dass dieser Begriff Pascha eben sobald Leute ohne in dem Fall ja türkischen Hintergrund das verwenden, dass es dann eben auch wieder sich umdreht zu dem rassistischen Klischee und dann eben Teil wird von so einer ganz anderen Machtkonstellation nochmal. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein Punkt, an dem wir auch im Podcast immer natürlich das nicht zentral wahrnehmen, wenn wir über Männlichkeit sprechen.
Absolut. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man sich eben austauscht und dass man, also so praktisch das auch klingen mag, aber natürlich auch diesen Dialog von unterschiedlichen Männlichkeiten auch irgendwie als Selbstverständlichkeit auch ansieht und normalisiert. Weil, wie du schon sagst, ich merke natürlich so, ich bin auch einer von sechs Hiroshi-Botschaftern von Jungen in Deutschland. Ich sehe aber auch, dass natürlich auch ein Großteil derer eben auch weiße Männer sind, so weiße Cis-Männer sind. So. Und ich glaube, aus meiner Perspektive, mit meiner Erfahrungswelt, mit der ich auf diese Dinge blicke, liegt eine extrem große Gefahr eben, also nicht nur das zu rassifizieren, sondern das auch als politisches Objekt, also so den muslimisch-türkischen oder muslimischen Mann als politisches Objekt zu degradieren, mit dem Politik gemacht wird, mit denen politische Maßnahmen getroffen werden, also konkret eine gesellschaftliche Realität gestaltet wird, die wiederum aber auch die Verantwortlichkeiten von Männern per se, von eben weißen Männern auch, völlig außer Acht lässt. Und ich glaube, darüber muss auf jeden Fall geredet werden, weil diese Bilder von dem muslimischen Mann oder dem oder aber nordafrikanischen Mann, welche Bilder da auch skizziert werden, das passiert ja nicht nur von Männerseite, das passiert ja nicht nur von männlich dominierten Medienhäusern, sondern das sind natürlich auch oft Ali Schwarze zum Beispiel, eben FrauenrechtlerInnen, die sehr starke antimuslimische Tendenzen verinnerlicht haben und Rassismen verinnerlicht haben. Und dagegen dann zu anzukämpfen, ich sag immer, ich rede zwar gerne oder auch vor allem auch über Rollenbilder, ich rede gerne auch über Männlichkeiten und die Konstruktion von Männlichkeiten, aber letztendlich ist das, was ich tue, auch irgendwo ein antirassistischer Kampf. Ja. Leider. Weil, aber es ist umso wichtig, dass man einerseits, dass man Feminist Ally ist, ich glaube, das ist wichtig, aber ich glaube, man muss auch auch schauen, wie man unter den Männern sich kritisch, intersektional in einer gewissen Form oder die Leute, die eben mehrfach diskriminiert sind, da auch nochmal schaut, wie da Allyship passieren kann und wer überhaupt wem zuhört. Also Frage ist so zum Beispiel, wenn wir von queeren POCs zum Beispiel sprechen, so in welchen Formen sind die Diskriminierung ausgesetzt? Also ne, Shoutout BBQ Podcast. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass diese Stimmen laut werden, weil gerade, also es ist natürlich schade, ich will eigentlich keinen antirassistischen Kampf machen, aber ich muss es, weil ich weiß, dass das, was so wie ich bin, für gewisse Leute, auch wenn ich jetzt irgendwelche stereotypisierten Bilder nicht entspreche oder doch entspreche, ich für Leute ein Politikum darstelle, der angreifbar ist. Und als Mann bin ich angreifbar und ich bin Objekt von rassistischer Mediendarstellung, von rassistischer Politik und Gewalt. Und das ist eine Sache, wenn alle über Männlichkeit gerade reden, und ich meine, wir sind jetzt gerade, glaube ich, an einem Punkt, oder ich nehme das zumindest so wahr, dass gerade sehr viel zu Männlichkeit passiert. Es gibt super viele spannende Podcasts, es gibt spannende Beiträge, es gibt diese Ausstellung im Gropiusbau, wo im Rahmen extrem viel passiert. Aber ich glaube, es ist wichtig, über Männlichkeit zu reden, aber jetzt müssen wir auch diesen Kampf, auch wie es immer schon war, genau wie zum Beispiel der queere Kampf um Selbstberechtigung, also Gleichberechtigung und Selbstermächtnis, auch immer auch ein queerer POC-Kampf war. Also diese Dinge dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, diesen wichtigen profeministischen Kampf für eine geschlechtergerechte Welt auch mit einem antirassistischen Kampf notwendigerweise zu verbinden, weil all diese Diskriminierungsformen immer Objekt von Politik von Politik waren. Und wenn wir uns wirklich darüber, also die Frage stellen, wie wir das erreichen, und brauchen wir die Solidarität und brauchen diesen Dialog, der auf Augenhöhe passiert, aber auch immer wieder auch schaut, okay, wer gibt wem Raum und wo müssen wir auch jetzt nicht nur als Männer, als Cis-Männer, als Hetero-Männer vor allem Raum geben als weiße Cis-Hetero-Männer, aber auch nicht nur, aber generell als weiße Cis-Männer. Und da müssen wir einfach drüber reden. Genau, schön, dass wir zum Beispiel heute drüber reden. Voll gut.
Ja, und sehr viel drüber geredet wird, du hast es ja eben erwähnt, auch in der He-For-She-Kampagne. Vielleicht für Leute, die davon noch nichts gehört haben, wie würdest du das erklären, was das ist?
Also die He-For-She-Kampagne ist 2014 entstanden von UN Women als unter der Schirmherrschaft von Emma Watson damals als quasi Solidaritätskampagne für eine geschlechtergerechte Welt. Anfang war es im Prinzip, also viele denken, es ist erstmal so eine Social-Media-Kampagne, was am Anfang auch war. Es wurde sehr viel Traffic um diesen Begriff gemacht. Ich bin auch kritisch, was diese Binarität auch angeht. Das ist auch Objekt von Kritik. Unter uns, der Botschafter, aber auch von UN Women in Deutschland. Aber es geht im Prinzip erstmal darum, dass Männer oder Cis-Männer, Personen, die sich als Männer definieren, sich erstmal im Kampf für eine geschlechtergerechte Welt einsetzen, indem sie zum Beispiel Impulse geben, indem sie aufmerksam machen über Rollenbilder, aber vor allem eben aufklären und andere Männer dazu aufklären. Also mit anderen Männern quasi, andere Männer motivieren, diesen Kampf gemeinsam zu gehen. Und das heißt natürlich auch dann darüber zu sprechen, wie zum Beispiel, was heißt das? Weil oftmals gibt es ja diesen Spruch so, das hat Feminismus und whatever, das interessiert mich als Mann nicht, was ist das überhaupt? Und da müssen wir
oder sogar im Gegenteil, wird das so als Angriff gesehen, irgendwie, man dürfe jetzt kein Mann mehr sein und diese ganzen Sachen.
Ganz genau. Und sobald, genau, wie du schon sagst, genau, sofern diese Vorstellungen noch vorherrschend sind, gibt es auf jeden Fall auch einen Bedarf dazu. Ob das jetzt über He-For-She passiert oder nicht, ist erstmal wichtig, aber ich glaube, es braucht auf jeden Fall Personen, die öffentlich, die sich als Mann definieren, zumindest darüber sprechen, immer wieder an feministische Kämpfe andocken und sagen, und dann zum Beispiel Fragen stellen, wie zum Beispiel, du kennst ja wahrscheinlich selber auch, und jetzt steht ja bald auch zum Beispiel Movember an, die Frage nach Männergesundheit, so, womit hat Männergesundheit eigentlich zu tun? Was sind Gründe, wieso Männer 5 Jahre weniger in Deutschland leben als Frauen im Durchschnitt, so, zum Beispiel? Aber auch so die Frage, wie gehen Männer mit Depressionen oder Mental Health generell um? All diese Dinge, ich finde es auch immer schwierig, gerade wenn es um Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit geht, in Anführungszeichen jetzt in dem Rahmen, fragen dann oft auch Männer so, ja, was bringt mir das? Es muss mir ja auch irgendwas bringen. Also da wird ja immer nach dieser kapitalistischen Kosten-Nutzen-Rechnung gefragt. Und ich finde, willst du besser leben können? Willst du gesünder leben? Willst du auch mal 5 Jahre länger leben? Also ich will diese Fragen nicht aufmachen, aber manchmal muss man einfach machen, weil ich glaube, wie soll man Männern nicht klar machen, dass es ein wichtiger Kampf ist, wenn es um Leben und Tod geht? So, also ne? Also ja, voll, so abstrahiert, ja, dass das doch klingt. Aber und He-For-She ist im Prinzip eben mit seinem He-For-She Botschafterprogramm 2018 gestartet. Und wir haben eben 6 He-For-She-Botschafter, die unterschiedliche Expertisen mitbringen. Wir haben Leute, die mehr auf Unternehmen und Gender-Mainstreaming zum Beispiel arbeiten, Vorträge geben. Wir haben Personen, die auch auf politischer Ebene eben die Dialoge weiterspinnen. Und zum Beispiel ich, der jetzt eben auch viel als Autor einfach schreibt, aber immer wieder auch so einen diskriminierungssensiblen Blick auch auf Männlichkeit richtet. Und wir suchen den Dialog mit Frauenrechtsorganisationen. Wir suchen auch die Notwendigkeit zu sagen, okay, gerade wenn es jetzt in der Arbeitswelt um die ganzen Gender Gaps geht, so, dass wir darüber reden müssen und dass wir nicht nur darüber reden können, dass es so eine Ungerechtigkeit gibt, sondern was sind eigentlich diese Ursachen für diese, nämlich dass Männer, you know what, all these Gender Care Gaps, das fängt ja nicht nur bei den Sachen, also zu viele Gender Gaps, wir wissen alle, worüber wir reden, aber He-For-She setzt quasi da an, nämlich eine Öffentlichkeit zu schaffen und Impulse in die Öffentlichkeit zu geben, damit Männer sich motivieren, sich für eine geschlechtergerechte Welt einzusetzen. Ja.
Ja. Ja, sehr gut. Die Erfahrung haben wir nämlich auch gemacht mit dem Podcast, dass bei den ersten paar Live-Veranstaltungen, die wir hatten, vor allem Frauen da waren und die 2 Männer waren dann irgendwie so der Veranstalter und ein Freund von einer, die da war. Es ist dann sehr schwierig, eben genau die zu erreichen, wie du sagst, die noch überhaupt nicht dafür sensibilisiert sind und die eben diese Fragen dann stellen, was bringt mir das? Ist das nicht eigentlich gegen meine Interessen, Feminist Ally zu werden? Deswegen sehr wichtig, was du sagst. Wir sind auch schon relativ lange. Es gibt wahnsinnig viel Stoff. Vielleicht musst du einfach, wenn Max wieder andere Dinge denken kann als Grippe, musst du vielleicht gute einfach nochmal wiederkommen.
Max. Ja, sehr, sehr gerne.
Oh, sehr gut. Dann haben wir das on tape. Danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast.
Und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke dir.
Danke dir.